Seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Dirk Sattelmeier, ich bin Rechtsanwalt in Köln und darf Sie durch die heutige Sondersendung führen. In den frühen Morgenstunden des 7. Dezember 2022 begann die wohl größte Polizeiaktion im Bereich der politischen Kriminalität in der Geschichte der Bundesrepublik. Über 3000 Beamten durchsuchten, zum Teil in Anwesenheit einer vorab bestens informierten Presseschar, weit über 100 Objekte. Am Ende stand die Festnahme von gut 2 Dutzend Beschuldigten, denen vor allem die Bildung einer terroristischen Vereinigung im Sinne des Paragraphen 129a StGB und somit nicht weniger als ein Umsturz des Staates vorgeworfen wird. Das Bild des schwer bewachten Prinz Reuß, bekleidet mit einem karierten Tweedsacko und einer FFP2-Maske, ging um die Welt. Seitdem befinden sich die allermeisten Personen der mutmaßlichen Terrorgruppe, von denen die Mehrheit bereits das Rentenalter erreicht hat, in Untersuchungshaft. 2 sind sogar bereits verstorben. Im Frühjahr 2024 begannen an 3 unterschiedlichen Gerichtsorten die Prozesse. Dabei ist der Umfang der Verfahrensakten ebenso enorm wie auch der Aufwand, der von der Justiz betrieben wird. Die Verfahrensakten sind mit Hunderttausenden von Seiten in bis zu 800 Stehordnern bzw. mehreren Terabyte Datenvolumen gefüllt. Im Industriegebiet von Frankfurt-Sossenheim wurde sogar eigens ein Gerichtssaal errichtet und mittels NATO-Drahtes gesichert. Die Angeklagten werden schwer bewacht in Mannschaftswagen mit Blaulicht von der JVA zu Gericht verbracht. Schnell wurden Vergleiche mit den RAF- und NSU-Verfahren gezogen, obwohl die vor nunmehr exakt 3 Jahren festgenommenen Personen nicht einmal eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, wie Deutschlands wohl bekannteste Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen vor Jahresfrist zutreffend in der Welt festgestellt hatte. Gleichsetzungen mit den Verfahren über die Morde der RAF und des NSU verbieten sich daher. Aus Anlass des 3. Jahrestages der Verhaftung der Angeklagten wollen wir in der heutigen Sondersendung einen Blick auf das vermeintlich größte Terrorverfahren der Nachkriegszeit wagen, so titelte jedenfalls eine Gerichtssprecherin, und uns mit jeweils einem Verteidiger aus den 3 Gerichtsorten über den bisherigen Verlauf, aber auch deren Bedenken zur Rechtsstaatlichkeit der Verfahren und der Untersuchungshaft unterhalten. Dabei stellt sich durchaus die etwas ketzerische Frage, ob die sogenannten Reichsbürgerverfahren als eine Perle oder noch eher als Posse der deutschen Strafjustiz bezeichnet werden können bzw. müssen. Ich wünsche Ihnen eine informative und gerne auch spannende Sendung. Unsere erste Station führt uns in die hessische Metropole Frankfurt am Main. Vor dem dortigen Oberlandesgericht begann in einer eigens errichteten Mehrzweckhalle im Gewerbegebiet Sossenheim am 24. Mai 2024 das Hauptverfahren gegen insgesamt 9 Angeklagte, die von der Bundesanwaltschaft als sogenannter politischer Arm der Gruppierung klassifiziert wurden. Angeklagt sind hier auch 2 Personen, welche als sogenannte Rädelsführer im Sinne des Paragraphen 129a Absatz 4 StGB fungiert haben sollen, weshalb für diese Angeklagten ein von vornherein höheres Strafmaß von mindestens 3 Jahren statt lediglich 1 Jahr Freiheitsstrafe droht. Einer dieser Angeklagten ist der unfreiwillige Namensgeber der Gruppierung, Heinrich der 13. Prinz Reuß. Mit einem seiner Verteidiger, dem Fachanwalt für Strafrecht Roman von Alvensleben aus Hameln, beleuchte ich nun den Stand des dortigen Verfahrens, an dem auch ich als Verteidiger eines weiteren Angeklagten teilnehme. Sie vertreten ja den, ich sag mal, Namenspatron der Gruppierung, ohne dass die Gruppierung sich diesen Namen selbst auch tatsächlich gegeben hat. Und zum Einstieg da erstmal meine Frage: Wie geht es Ihrem Mandanten nach nunmehr 3 Jahren Untersuchungshaft und 100 Hauptverhandlungstagen?
Naja, ich denke, dass an keinem der Angeklagten spurlos dieses Verfahren vorbeigegangen ist. Gesundheitlich, mental, da ist nicht mehr der Mensch, der am 7. Dezember 2022 verhaftet worden ist, sondern da ist doch schon eine geläuterte und in sich durchaus zusammengefallene Person, Man kämpft natürlich, man versucht auch Haltung zu bewahren, aber 3 Jahre Untersuchungshaft, da sind schon erhebliche Abnutzungsspuren erkennbar. Und das tut mir auch ehrlich gesagt leid, weil die Menschen, die dort sitzen und von uns vertreten werden, nicht verdient haben. Was ist denn passiert? Fensterscheiben wurden nicht eingeschmissen, Wände wurden nicht beschädigt, Menschen schon gar nicht getötet und irgendwelche Terroranschläge erst recht nicht verübt.
Ja, auf die Frage der Verhältnismäßigkeit kommen wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen. Das Verfahren begegnete allerdings schon bereits von Beginn an rechtsstaatlichen Bedenken, auch und vor allem hinsichtlich einer zuvor so noch nicht vorgenommenen Aufteilung in diese 3 Gerichtsstandorte, welche die SCDPO ja gar nicht so vorsieht. Jetzt speziell auf Ihren Mandanten ergeben sich gerade mit Blick auf seine vermeintliche Rädelsführereigenschaft eben auch im Hinblick auf diese Namensgebereigenschaft zusätzliche Besonderheiten. Wollen Sie uns die Bedenken mal kurz darlegen?
Prinz Reuß ist der Namensgeber dieses Verfahrens, nicht nur dieses, sondern sobald irgendjemand festgenommen, eine Durchsuchung stattfindet oder irgendwelche anderen strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt werden, die auch jetzt noch im laufenden Verfahren bekannt werden, gegen ganz unabhängige Dritte, die wir gar nicht kennen, heißt es immer gleich, das sind Teile der Gruppe Reuß. Das heißt, Prinz Reuß ist Namensgeber und ist leider nur an einem Gerichtsort tatsächlich persönlich anwesend. Eigentlich müsste man ja sagen, naja, wenn in München über die Gruppe Reuß verhandelt wird, das heißt eben über meinen Mandanten auch, dann sollte es wohl der Rechtsstaat ermöglichen, dass er auch dort zugegen ist, dass er aktive Teilnahmerechte an dem Verfahren hat, dass er Fragerechte hat, wir als Verteidiger, dass wir Konfrontationsrechte haben, dass wir die Beweisaufnahme mitbekommen, die dort stattfindet, dass wir Einlassungen von Mitangeklagten oder die heißen ja gesondert Verfolgte mitbekommen und so weiter. Diese Bedenken, ob der Rechtsstaatlichkeit dieser Dreiteilung bleiben, auch wenn uns der Senat immer wieder darüber belehrt hat in entsprechenden Beschlüssen. Es gab ja Ablehnungsgesuche, also Befangenheitsanträge, auch Zuständigkeitsrügen, dass diese Dreiteilung in Ordnung sei, weil es dem Beschleunigungsinteresse Rechnung trägt, können die Bedenken nicht ausgeräumt werden, die ich als Verteidiger gegen diese Art und Weise des Vorgehens habe. Wir haben zum Beispiel gegenwärtig die Situation, dass wir Dinge erfahren von Verteidigern, die in München passieren, dass da eine Frau Dr. Ritter aussagt, dass da andere Angeklagte im Moment über 500 Seiten eine Einlassung zur Sache abgibt, von denen wir in unserem Verfahren überhaupt nichts mitbekommen. Und wenn Prinz Reuß quasi der Namensgeber dieser Gruppe sein soll und diese Gruppe sich um ihn schart, wie das behauptet wird von der Anklage, dann muss er auch das Recht haben, dort eben diese Fragen zu stellen oder es überhaupt mitzubekommen. Das Problem, das ich an dem Verfahren sehe, ist, dass wir es teilweise gar nicht mitbekommen und dass es der Willkür obliegt, wann wir es mitgeteilt bekommen. Dann wird vom Generalbundesanwalt immer gesagt, ja, die Einlassungen sind noch nicht abgeschlossen. Ja, wann denn bitteschön alle an einem Tag, wenn die Beweisaufnahme geschlossen wird und dann sollen wir das verarbeiten. Also ich habe erhebliche Bedenken, die bleiben auch. Ich habe am Anfang des Verfahrens gesagt, ein Gericht, das ein solches Verfahren in dieser Dreiteilung eröffnet, macht sich schon befangen und seine Unabhängigkeit aus der objektiven Sicht des von mir vertretenen Prinz Reuß eben in einer Art Unvoreingenommenheit zweifelhaft, weil man weiß ja, dass man diese Rechte nicht garantieren kann und trotzdem führt man es durch. Und ob das tatsächlich eine Beschleunigung ist, das wissen wir nicht, weil wir noch gar nicht wissen, ob die Angeklagten in den anderen Verfahren nicht bei uns dann irgendwann aussagen werden und dann werden alle durch die Gegend gefahren. Ja, oder man muss ja Menschen vernehmen, die wahrgenommen haben, was die Angeklagten und gesondert Verfolgten dann ausgesagt haben. Und ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wenn einer über 500 Seiten oder über 300 Seiten wie Frau Dr. Ritter eben dezidiert Angaben zum Anklagevorwurf macht.
Hinzu kommt ja auch ein, ja, wenn man die Bundesanwaltschaft als Institution nimmt, ja auch ein Wissensvorsprung eben jener Staatsanwaltschaft, die im Rahmen einer sogenannten Waffengleichheit vor Gericht ja durchaus von Vorteil sein kann. Denn die Waffengleichheit besteht ja in Bezug auf uns Verteidiger ja leider nicht mehr.
Diese ganzen Bedenken, ja, der Rechtsstaat muss sich natürlich auch an sich selber messen, wenn er gerade Vorwürfe gegen Menschen erhebt, die vermeintlich den Rechtsstaat abgelehnt haben. Wenn der Rechtsstaat sich selber verteidigen will in diesem Verfahren, aber Grundlagen aufstellt, die wenig bis gar nicht nachvollziehbar werden, sowohl für die Angeklagten als auch für die Bürger da draußen, die ja erwarten, dass ein funktionierendes System da ist, dann ist es bedenklich und diese Bedenken werde ich behalten. Ja, und da kann man mir auch nicht sagen, ja, es ist die Beschleunigung, die das gebietet. Naja, dieser Rechtsstaat kann so ein Verfahren auch insgesamt bewältigen, das glaube ich schon. Und muss jetzt nicht so eine Konstellation wählen, dass man das dreiteilt und dann den Glauben daran verlieren lässt, dass es eben funktionell und richtig ist. Also für mich fühlt es sich einfach nicht richtig an.
Ja, da stimme ich Ihnen vollumfänglich zu. Und wo wir gerade bei dem zitierten Beschleunigungsgebot sind, in dieser Woche fand der 100. Hauptverhandlungstag in Frankfurt statt. Und fast alle Hauptverhandlungstage haben sich ja im Rahmen einer Beweisaufnahme mit dem Thema hier beschäftigt. Nämlich gibt es hier irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine terroristische Vereinigung im Sinne des 129 AStGB handelt. Gab oder gibt es die berühmte Smoking Gun, also den letztlich schlagenden Beweis für die Schuld ja, Ihres Mandanten? Haben Sie das bisher wahrgenommen, was sich da in der Beweisaufnahme so ergeben hat?
Nein, das Problem dieses Verfahrens aus Sicht des Generalbundesanwaltes ist ja, dass tatsächlich nichts passiert ist. Wir Juristen verhandeln keine Erfolgsdelikte hier, sondern Organisationsdelikte und abstrakte Gefährdung. Also muss herausgearbeitet werden, wann ist irgendwann eine Vereinigung möglicherweise gegründet worden und von wem. 129a Geflecht ist ja so weit vorverlagert in der Strafbarkeit, dass es schon zu einem Gesinnungsstrafrecht ausartet. Und wir machen ja im Moment nichts anderes, als irgendwelche Chats uns anzuhören, wo man möglicherweise ableiten kann, dass die Personen, die sich dort unterhalten, in ganz unterschiedlichen Kombinationen mit ganz teilweise wirren Geschichten von Außerirdischen und so weiter, eben aber auch eine Ablehnung des Staates immer wieder kommuniziert haben. Und diese Ablehnung soll sozusagen das verbindende Element sein, genauso wie die Kinder in den unterirdischen Tunnelsystemen, die da missbraucht und auf satanische Weise rituell missbraucht werden und getötet und geschlachtet und was auch immer da erzählt wird. Das soll laut Anklage ja das Verbindungselement für alle sein, die dann vorhatten, sich entweder selbst, Stichwort Reichstagsturm, oder verknüpft durch die intergalaktische Allianz dann an die Macht zu begeben. Nun wird das bestritten mit dem Reichstagssturm. Da haben wir auch überhaupt keine Anhaltspunkte, dass da irgendwie ein großer Raum war mit einem Tisch, mit einem Reißbrett, wo man gesagt hat, da müssen 20 Mann durch das Tor, 10 Mann durch das Tor, da sind die Fluchtwege, da müssen wir die U-Bahn-Schächte bewachen, da müssen wir das machen und so weiter. Wir brauchen Luftunterstützung und so weiter. Das gibt's alles gar nicht. Never ever war das jemals geplant und ist das Gegenstand unserer Beweisaufnahme. Und wenn man das alles nicht hat, dann bastelt man sich eben ein Mosaik zusammen und meint, dass man aus Versatzstücken dann irgendwie den Tatvorwurf rechtfertigen kann. Wir dürfen uns doch nicht eins vormachen. Trotz der Unabhängigkeit der Gerichte, hier haben 3000 Beamte ermittelt, hier sind 800.000 Seiten und mehr Akteninhalt zusammengekommen. Hier sind 26 Angeklagte an 3 Gerichten und noch ein großes Umfeld ist ja nach Ermittlungen durchgeführt. Da wird man so lange in der Suppe suchen, bis man das Haar findet und das zusammenstellt. Aber eine Smoking Gun gibt es nicht. Weder diese Treffen da auf dem Schloss, von denen immer berichtet worden ist, auch nicht die einzelnen Treffen zwischen einzelnen Mitgliedern einer wie auch immer gearteten Personenorganisation, auch nicht die teilweise von den Personen gehaltenen Reden auf die Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen und so weiter. Man bastelt hier was zusammen und das muss man ja auch, weil man tatsächlich eben keinen einzelnen Terrorakt als Beweis hat.
Ja, in dem Zusammenhang komme ich eben nochmal auf die Verhältnismäßigkeit zu sprechen. Und es gab ja jüngst die Eröffnung eines Verfahrens gegen die sogenannte Hammerbande. Da sind 7 Mitglieder angeklagt. Diese Bande soll politisch wohl eher links motiviert vermeintliche Rechtsradikale körperlich misshandelt haben, wobei in 2 Fällen sogar auch ein versuchter Mord angeklagt ist. Von diesen 7 Angeklagten, so liest man es, sollen sich 3 auf freiem Fuß befinden. Wenn ich mir das jetzt mal vorstelle im Vergleich zu dem hiesigen Verfahren, wo ja, wie Sie sagten, auch richtigerweise nicht mal eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde und es offenbar in Dresden um knallharte Mordversuche geht, um tatsächlich gefährliche Körperverletzungen, die auch vollendet sind. Wie bewerten Sie diesen Umstand im Vergleich zu dem hiesigen Verfahren, dass eben dort 3 Angeklagte, gehen wir mal davon aus, dass sie gar nichts gemacht haben, aber wohl Mitglied dieser Vereinigung waren. Wie bewerten Sie den Umstand, dass die noch frei rumlaufen?
Wir sollten natürlich als Anwälte nicht den Fehler machen, dass wir ohne Kenntnis von Akteninhalten irgendwelche Dinge vorschnell bewerten. Wenn wir hier auch ein OLG-Verfahren haben, wenn wir ein Verfahren haben, in dem terroristische Vereinigung der Anklagevorwurf ist und wenn wir hier tatsächlich bereits im Versuchsstadium gediehene Mordvorwürfe haben und auch vollendete gefährliche Körperverletzungen, dann ist das aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz wenig bis gar nicht verständlich. Bei uns läuft es 3 Jahre. Durch die Inhaftierung der Mandanten ging es ja für die zumindest mal los. Das Verfahren läuft ja schon länger. Und unseres läuft seit Mai in geordneten Bahnen. Und da benimmt sich auch keiner daneben. Und wenn man sich die einzelnen Personen anguckt, ja, ihr Mandant oder auch mein Mandant oder andere, wenn wir uns da umgucken, das sind Leute aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft, die vielleicht in einer bestimmten Situation, in der der Staat auch nicht ganz einfach die Dinge handhaben konnte oder gehandhabt hat oder auch Dinge deutlich überdehnt hat. Ja, wir diskutieren ja heute gar nicht mehr über die Dinge, die während der Corona-Pandemie passiert sind. Obgleich wir heute wissen, dass viele Dinge da rechtlich falsch einsortiert worden sind und möglicherweise tatsächlich auch grob unverhältnismäßig entschieden wurden. Wir berücksichtigen diese Dinge bei unseren Mandanten nicht, ja, obwohl wir ja auch als Verteidiger soziologische Gutachten beantragt haben, weil das einen Einfluss hatte, auch auf die Gefährlichkeit. Jetzt fragen Sie mich nach der Hammerbande. Die waren wohl offensichtlich gefährlich, weil die haben tatsächlich losgelegt. Und die haben tatsächlich irgendwas gemacht, zumindest soweit es den wohl dann doch vorliegenden für die Anklage hinreichenden Tatverdacht betrifft. Bei uns haben wir diese Erfolgsdelikte nicht und trotzdem werden die härter bestraft und wie Staatsfeinde Nummer 1 betrachtet.
Ja, Ihren Schilderungen kann ich nur die Aussicht entnehmen, dass wir auch zukünftig weiterhin über das Verfahren gegen die sogenannte Gruppe Reuß berichten werden und berichten sollten, wozu Sie stets herzlich eingeladen sind. Für heute darf ich mich jedenfalls für die gewährten Einblicke und auch Ihre Zeit bedanken und wünsche Ihnen, wie aber auch Ihrem Mandanten, alles Gute.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch und eine besinnliche Vorweihnachtszeit, die wir in Freiheit und die Mandanten zum 4. Mal in Haft erleben müssen.
Wir machen nun einen Zwischenstopp in Stuttgart. Am dortigen Oberlandesgericht begann am 29. April 2024 das erste Verfahren gegen die Gruppierung um Prinz Reuß. Bei den neun Angeklagten soll es sich um den sogenannten militärischen Arm handeln. Dieses Verfahren weist einige interessante Besonderheiten auf. So lautet zum Beispiel ein Tatvorwurf gegen einen der Angeklagten auf versuchten Mord. Und dem Verfahren wohnt ein psychiatrischer Sachverständiger auf Anordnung des Senates bei. Über diese Besonderheiten und den bisherigen Verlauf des Stuttgarter Verfahrens begrüße ich nun den Strafverteidiger Stefan Koslowski mit Sitz in Berlin und Frankfurt an der Oder.
Hallo.
Ja, Kollege, auch Ihnen möchte ich angesichts des Anlasses unserer heutigen Sendung die Frage stellen, wie es Ihrem Mandanten nach mittlerweile 3 Jahren Untersuchungshaft ja so geht.
Ja, Ihnen ist immer wichtig zu betonen, dass sich kein Mensch, der es nicht selber erlebt hat, wirklich vorstellen kann, wie sich eine Untersuchungshaft anfühlt. Man muss sich vorstellen, man ist im Großen und Ganzen den ganzen Tag über isoliert, hat sehr wenig Kontakt zur Außenwelt und muss natürlich Strategien entwickeln, wie man diese Zeit übersteht, möglichst ohne körperlichen oder seelischen Schaden zu nehmen und sich seine eigenen Strategien entwickeln. Wie geht das überhaupt jetzt weiter mit mir? Mein Mandant hat sich entschieden, zur Feder zu greifen, kreativ zu werden, Gedanken aufzuschreiben. Ich denke, dieses Schreiben ist für ihn ein sehr wichtiger Prozess, um diese sicherlich sehr schmerzhafte Zeit zu verarbeiten. Man muss dazu sagen, dass natürlich die Untersuchungshaft niemals eine besonders schöne Erfahrung ist. Was ich hier positiv hervorheben möchte in Stuttgart ist, im Gegensatz zu den Anstalten in Berlin, die ich als Negativbeispiel immer nehme, dass die Kommunikation mit der Anstalt sehr gut läuft. Das heißt also, wenn es ein Anliegen gibt, dann kann ich das per E-Mail kommunizieren und bekomme auch immer eine Antwort, die dabei hilft, ein Problem zu lösen. Das ist zum Beispiel jetzt etwas, das es in Berlin nicht gibt. Da macht man sich Mühe, schreibt etwas, was den Gefangenen betrifft und bekommt einfach überhaupt keine Antwort oder nur auf dreifache Nachfrage. Das ist einer der positiven Aspekte.
Ja, die Erfahrung unterschiedlicher Behandlungen in den einzelnen Justizvollzugsanstalten habe ich auch schon gemacht. Es ist eben auch Ländersache und zum Teil ist es dann eben auch Sache der JVA im Rahmen ihres Ermessens Entscheidungen zu treffen und wie eben so eine JVA geführt wird. Ich kann da auch ein Lied von singen. Ja, ich sagte eingangs, dass bei Ihnen in Stuttgart ein Mitangeklagter wegen versuchten Mordes vor Gericht steht. Was hat es hiermit auf sich und warum ist dieser Umstand für die übrigen Angeklagten unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten durchaus als problematisch zu thematisieren?
Nun, hier müsste man zwei Aspekte in den Vordergrund stellen. Bevor ich dies tue, möchte ich aber ganz kurz die Eingangssituation schildern. Wir feiern ja in Anführungszeichen heute 3-jähriges Jubiläum. Das heißt, am 7.12.2022 wurde der überwiegende Teil der Angeklagten in Untersuchungshaft genommen. Das Geschehen, was den Angeklagten betrifft, den Sie gerade ansprachen, Herr Sattelmeier, das datiert vom 22.03.2023, also 4,5 Monate später. Und wie dieser Mensch überhaupt mit der Gruppierung zusammenhängt, das hat der Prozess bislang noch nicht ergeben. Hintergrund ist, der Herr wurde als Drittbetroffener eigentlich durchsucht. Das heißt also, wer sich ein bisschen in der SDPO auskennt, weiß, dass besonders hohe Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit bei Drittbetroffenen zu stellen sind. Und bei ihm ist es jetzt so gewesen, dass es dann zu einem Schusswechsel mit Polizeibeamten kam. Was jetzt problematisch ist, sind zwei Aspekte. Zum einen ist es so, dass dieser Aspekt von einigen Medien als sehr reißerisch dann auch aufgegriffen wurde. Das heißt also, man hat den Angeklagten, der wie gesagt am 22.03.2023 etwas gemacht hat, als besonderen Beleg für die Gefährlichkeit aller übrigen Angeklagten herangezogen, die zu diesem Zeitpunkt schon 4,5 Monate in Untersuchungshaft saßen und erkennbar mit dieser Situation überhaupt nichts zu tun hatten. Und gerade Medien, die sich ja sonst immer sehr auf die Fahne schreiben, wie differenziert man doch alles betrachten muss, haben hier jede Differenzierung über Bord geworfen und haben einfach gesagt, dieser Angeklagter ist ein Beleg für die Gefährlichkeit der übrigen Angeklagten. Und damit hat natürlich auch schon eine Stigmatisierung und Vorverurteilung medialer Art stattgefunden, was ich aus rechtsstaatlicher Sicht äußerst problematisch finde. Der zweite Aspekt hängt mit dem Beschleunigungsgebot zusammen. Das ist natürlich eine Prozessmaxime des deutschen Strafprozesses, dass der Prozess beschleunigt durchzuführen ist, gerade wenn Untersuchungshaft angeordnet ist. Hier ist es jetzt so, dass allein dieser Komplex versuchter Mord einen Zeitraum von circa 6 Monaten in Anspruch genommen hat. Es ist jetzt nicht ganz stringent so durchgezogen worden, aus dem Grund, weil bestimmte Angeklagte den Wunsch äußerten, zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon Angaben zu machen. Und dann wurden die Angaben der anderen Angeklagten zur Sache vorgezogen und dann wurde mit dem versuchten Mord weitergemacht, sodass sich da eine etwas schwierige Gemengelage ergeben hat. Aber wenn ich es mal grob überschlage, kann man davon ausgehen, dass alleine die Behandlung dieses Komplexes versuchter Mord 6 Monate in Anspruch genommen hat. Das ist natürlich eine Zeit, die die anderen Angeklagten in Untersuchungshaft gesessen haben, ohne dass, was sie betrifft, der Prozess entscheidend weitergeführt wurde. Es gab natürlich auch Anträge auf Abtrennung dieses Angeklagten, die aber alle negativ beschieden wurden.
Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, denn die Möglichkeit wäre ja eigentlich gewesen, abzutrennen gegen diesen Angeklagten, der ja eigentlich bis zu seiner Verhaftung ja ganz offiziell auch nicht als Beschuldigter galt. Und man hätte das Verfahren durchaus separat führen können und sich voll und ganz bei den übrigen Angeklagten auf das Thema des Vorwurfes einer terroristischen Vereinigung anzugehören oder diese gegründet zu haben, konzentrieren können. Das heißt, ich erkenne zumindest ein problematisches Verhalten zum Gebot der Beschleunigung. Es gibt auch noch etwas in Stuttgart, was anders ist als in den beiden anderen Verfahren. Es gibt nämlich dort einen psychiatrischen Gutachter. Die Beiordnung erfolgte auf Anordnung von Amts wegen durch den Senat im Rahmen des 244 StPO. Also sah der Senat da eine Pflicht zur Sachaufklärung. In München und auch in Frankfurt haben die Gerichte davon abgesehen. Es wurde zwar anfangs die Frage gestellt, ob man das möchte, aber es wurde von vornherein nicht so gesehen, dass man das von Amts wegen aufklärt. Es stellt sich natürlich die Frage, warum die Angeklagten zumindest in Teilen an eine Existenz dieser ominösen Allianz geglaubt haben, die ja teilweise unter Mitwirkung von intergalaktischen Wesen hier einschreiten sollte. Können Sie da vielleicht kurz zusammenfassen, was es mit diesem psychiatrischen Gutachter auf sich hat?
Der psychiatrische Gutachter hat die Aufgabe, 2 Angeklagte zu begutachten. Über den ersten haben wir gerade schon gesprochen. Das betrifft den Vorwurf des versuchten Mordes. Dass in so einem Fall ein psychiatrischer Sachverständiger zugezogen wird, ist üblich. Es handelte sich ja um eine spontane Ad-hoc-Situation. Diese Festnahmesituation, die dann mit dem Schusswechsel endete, das war sicherlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ob er da schuldfähig war, ja oder nein, das ist natürlich eine Frage, die definitiv von einem psychiatrischen Sachverständigen begutachtet gehört. Zweitens ist der psychiatrische Sachverständige bestellt, einen der Angeklagten zu begutachten. Das ist jemand, der im Gegensatz zu den anderen Angeklagten extrem auffällig geworden ist, indem er beispielsweise von sich selber behauptet hat, er sei der Schöpfer, er hätte die Welt erschaffen. Er hat da auch eine seiner Freundinnen als Urfrau bezeichnet und sie ihn als Urmann. Und so, dass man natürlich sagen muss, okay, wenn sich jemand für den Schöpfer hält, der die Welt erschaffen hat, bietet das definitiv Anlass für eine Begutachtung. Da dürften 2 Aspekte eine Rolle spielen. Zum einen natürlich der Wahn, der im Raum stehen könnte. Ein Wahn ist, wenn man es ganz knapp zusammenfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Betreffende unverrückbar und völlig unkorrigierbar an bestimmte Dinge glaubt, die man ihm, wie gesagt, auch nicht ausreden kann. Und der zweite Aspekt, um den es vielleicht gehen könnte, ist eine Art Pseudologie. Das ist bei Betrügern weit verbreitet, die gewissermaßen in einer pseudologischen eigenen Welt leben und dann aber auch selber daran glauben. Das heißt also, diese Aspekte sind sicherlich Anlass dafür, den Gutachter zu bestellen. Bei den übrigen Angeklagten hat sich das so nicht ergeben. Und in der Tat ist es natürlich so, dass dennoch die Frage, wie ein Elefant im Raum steht, wie kann man eigentlich an sowas glauben? Wie kann man daran glauben, dass es eine Allianz gibt, die aus Alliierten besteht, die aus Aliens besteht und die auf die Erde kommen und die ganzen Regierungen beseitigen? Ich denke, hier spielt insbesondere der Aspekt eine Rolle, dass es sich bei den Angeklagten, die ich zumindest hier in Stuttgart erlebe, um Menschen in einer Lebenskrise handelt. Das heißt also, die beispielsweise ihre Arbeit verloren haben oder die Kinder hatten, die in der Schule gemobbt wurden. Man muss natürlich die Einbettung sehen, das alles fand während der Corona-Pandemie mit den einschneidenden Maßnahmen statt. Es ist ja so gewesen, dass insbesondere die Kinder in der Schule teilweise sehr starke Grundrechtseinschränkungen zu bewerkstelligen hatten, Opfer von Mobbing geworden sind. Andere Angeklagte hatten gesundheitliche Probleme. Und wenn es da Bauernfänger gab, die gesagt haben, wir haben sogenannte Medbetten, da kannst du dich drauflegen und du wirst wieder gesund und deine Krankheiten sind alle geheilt, dann ist es natürlich ein Köder für Menschen, die in ihrer Erkrankung verzweifelt sind, die Todesangst haben. Das heißt also, wie Frau Gisela Friedrichsen in ihrem Zeitungsartikel in der Welt so schön zusammenfasste, es gab definitiv sehr viele Angeklagte, denen ein Bär aufgebunden wurde. Und das habe ich in Stuttgart definitiv erlebt. Es wird also definitiv ein entscheidender Aspekt sein, wie man an so etwas wie eine galaktische Allianz glaubt, dass man also den Eindruck hat, okay, wir haben es hier mit Männern in der zweiten Lebenshälfte überwiegend zu tun, die sich in einer ganz, ganz starken Lebenskrise befunden haben und dadurch natürlich auch eher an völlig absurde Dinge geglaubt haben, als wenn das jetzt Menschen tun, die völlig in ihrem Leben stehen, denen es gut geht und die gar keinen Anlass haben, so etwas zu glauben.
Ja, ich glaube, diese Frage stellen sich viele Beobachter der Verfahren. Ich komme allerdings jetzt mal wieder zurück auf das Beschleunigungsgebot und auch deshalb möchte ich an Sie die Frage richten, wie so Ihr Eindruck von der bisherigen Beweisaufnahme in Stuttgart ist. Gibt es da Erkenntnisse, eindeutige Beweise, ich nenne das Smoking Gun, für das Vorliegen einer Vereinigung im Sinne des 129a StGB? Geht es voran mit der Beweisaufnahme? Wie sieht es da aus?
Na, im Vergleich zu Frankfurt und München scheint unser Prozess in Anführungszeichen zu rasen, also relativ schnell voranzugehen. Aber ich möchte auch nur sagen, relativ schnell. Man bedenke, dass wir, wie gesagt, ungefähr 6 Monate auf den versuchten Mord gegeben haben und im Moment noch gerade dabei sind, mit dem Rand fertig zu werden. Also zum Beispiel mit der Frage, ob es überhaupt so eine Vereinigung gibt. Über die einzelnen Angeklagten und deren etwaige Beiträge ist in dieser Tiefe, wie man es braucht, bisher noch nicht gesprochen worden. Und wenn ich jetzt über die Frage der Vereinigung spreche, dann ist es so, dass die Beweisaufnahme sehr häufig aus in Augenscheinnahmen von TKÜ bestand, aus der Verlesung von Chats, die teilweise auch dann in Selbstleseordner gepackt wurden, oder dann von der Vernehmung von entsprechenden Beamten, die einen Vermerk gefertigt haben über Funde, die man im Rahmen der Hausdurchsuchungen bei den einzelnen Angeklagten gemacht hat. Diese Vermerke waren mehr oder weniger zielführend, teilweise ausufernd. Und wenn Sie mich nach einer Smoking Gun fragen, dann würde ich sagen, bislang nicht. Was aus meiner Sicht hier sich jedenfalls aber schon herausgestellt hat, ist, dass der Anklagevorwurf in einem Punkt nicht zutreffend gewesen ist, nämlich dass die Angeklagten den Umsturz geplant hätten. Es sah nämlich ganz anders aus, dass die Angeklagten fest davon überzeugt waren, dass es eine Allianz gibt, die wie gesagt eine Soldatenstärke von 1 Million hat, aus den Alliierten besteht, die aus Aliens besteht und die würden, und das ist als alternativlos einfach vorgegeben worden, die Regierungen abräumen und da danach wollte man die Bevölkerung schützen vor Plünderungen etc. pp. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich jemandem unterstelle, er hätte aktiv einen Umsturz geplant. Ja, und dieser entscheidende Unterschied, den gilt es im Folgenden noch viel stärker herauszuarbeiten, als dies bisher schon der Fall war.
Ich kann Ihnen zum Abschluss den Blick in die anwaltliche Glaskugel, so nenne ich es, nicht ersparen, denn viele möchten wissen, wie lange dauert dieses Verfahren? Vor allen Dingen, Sie sind in Stuttgart, wie lange dauert das bei Ihnen? Können Sie dazu vielleicht mal Ihre Einschätzung so kurz mitteilen?
Ich schätze mal, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2027 fertig werden. Und meine Prognose ist, weil wir ja im Moment rasen im Vergleich zu den anderen Verfahren, dass Stuttgart am frühesten fertig wird.
Gut, da wurde ja auch als erstes begonnen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Problem mit der Dreiteilung, dass ganz offenbar in Stuttgart eine möglicherweise Verurteilung erfolgen kann, eine Bejahung der Vereinigung, und in einem anderen Verfahren könnte es sich dann als schwierig herausstellen, dagegen zu argumentieren, ob es denn eine Vereinigung war oder nicht im Sinne der Norm. Ich danke Ihnen sehr für Ihre interessanten berichteten Einblicke und auch die Zeit, die Sie dafür aufgebracht haben, und lade Sie auch ein, zukünftig hier bei uns im Rechtsstaat bei Bedarf wieder zu berichten. Vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Sattelmeier.
Unseren letzten Halt machen wir in der bayerischen Landeshauptstadt. Am 18.06.2024 wurde die Hauptverhandlung vor dem dortigen OLG München gegen ursprünglich 8 Angeklagte eröffnet, deren Zuteilung als ein bestimmter Arm der Gruppierung, anders als in Frankfurt und München, nicht vorgenommen wurde. Unter den Angeklagten befinden sich unter anderem ein selbsternannter Seher sowie eine astrologische Beraterin. Das Verfahren gegen die letztgenannte Hilde L. wurde im Juli diesen Jahres mangels krankheitsbedingter Verhandlungsfähigkeit zunächst abgetrennt und der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Schließlich verstarb Hilde L. Ende September an den Folgen ihrer Erkrankung. Zum Gespräch über den Verlauf in München und den aktuellen Stand des Verfahrens begrüße ich nun den Fachanwalt für Strafrecht Björn Nordmann aus Hannover.
Ja, freue mich, hier zu sein.
Ja, über das Verfahren bzw. die Angeklagten in München ist ja nicht ganz so viel bekannt wie bei uns vielleicht in Frankfurt. Daher zunächst erst einmal, wen verteidigen Sie dort? Und auch Ihnen stelle ich natürlich die Frage nach dem Befinden Ihres Mandanten so nach 3 Jahren Untersuchungshaft, und ich glaube, es sind mittlerweile über 90 Verhandlungstage.
Ja, also wir gehen steil auf die 100 zu. Die Frage nach der Befindlichkeit meines Mandanten ist ganz einfach zu beantworten: dem Mann geht es schlecht. Und zwar sitzt er natürlich jetzt am 7. Dezember 3 Jahre in Untersuchungshaft, und es ist das 4. Jahr Weihnachten, was er aller Voraussicht nach in Haft verbringen wird. Seine Eltern sind beide weit über 80, um die hat er sich vor seiner Inhaftierung maßgeblich gekümmert, um alle Belange, also um Haus und Hof. Und das ist natürlich insgesamt für diese Familie eine Katastrophe.
Ja, auch in München wurden ja zunächst erstmal rechtsstaatliche Bedenken durch die Verteidigung geäußert. Wie wurde hier zu Beginn der Hauptverhandlung dort im Wesentlichen argumentiert?
Ich denke, wir werden wahrscheinlich an allen Standorten die gleichen Argumente gebracht haben, dass wir gesagt haben, wieso eigentlich ist in München zuständig für jetzt in diesem speziellen Fall meinen Mandanten. Das Oberlandesgericht Celle hat auch einen Staatsschutzsenat. Warum verhandelt man das nicht da? Warum wird eine Trennung vorgenommen an 3 Standorte? Warum nicht an 5 oder 8? Wer hat das warum und wie entschieden? Also das ist ja erstmal auf den ersten Blick willkürlich. Man hätte ja verstehen können, wenn das alles zusammenverhandelt worden wäre, richtigerweise. Die Aufteilung in 3 Verfahren erscheint willkürlich. Örtliche Zuständigkeit wurde gerügt. Man muss sich ja eben vorstellen, meinem Mandanten wirft man vor, teilgenommen zu haben, unter anderem an diesen 5 ominösen Ratssitzungen, von denen wie viele in Bayern waren. Richtig, keine, also 0. Nicht mal in Niedersachsen wären die gewesen, sondern das wäre ja dann auf diesem ominösen Schloss passiert. Trotzdem ist er nun in München vor Gericht. Keiner weiß so genau, warum.
Ja, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Allgemein jetzt zum Stand der Beweisaufnahme. Ich habe die vorherigen Kollegen ja auch gefragt nach einer sogenannten Smoking Gun, also einem schlagenden Beweis für das Vorliegen einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129a StGB, was ja der Hauptvorwurf der Anklage ist. Da soll Ihr Mandant ja Mitglied gewesen sein, noch nicht einmal mit gegründet haben. Wie sieht's da aus nach der bisherigen Beweisaufnahme? Wie ist da Ihr Eindruck?
Wir sind bei 92 Wandlungstagen und anders als in den anderen Verfahren Stuttgart und Frankfurt haben wir in München es geschafft, in über 90 Hauptwandlungstagen genau 0 Zeugen zu Ende zu vernehmen. Es gab eine Polizeizeugin, das wurde abgebrochen. Es gab den Sohn der Frau Leidigen, das wurde abgebrochen. Und den Mitangeklagten Eder, wo wir uns am Ende alle nicht einig waren, hat er ein umfängliches Auskunftszeugnis Verweigerungsrecht, ja oder nein? Und das wurde abgebrochen. Seitdem hören wir TKÜ querbeet, also bestimmt sehr viel TKÜ betreffend eigentlich den Mitangeklagten aus anderen Verfahren. Das wird alles bei uns eingeführt. Trotzdem bekommen wir keine Information offiziell, weder vom Gericht noch der Generalbundesanwaltschaft, aus den anderen Verfahren, obwohl wir im Prinzip deren Beweisaufnahme auch mit durchführen. Das ist wieder die Frage des fairen Verfahrens, wie will man damit umgehen? Aber so ist der Stand der Dinge.
Ja, das ist auch in dem Frankfurter Verfahren, in dem ich ja auch zugegen bin, ja immer wieder Thema. Wie werden Ergebnisse von Beweisaufnahmen möglicherweise übermittelt? Also die Ergebnisse der Beweisaufnahmen in Stuttgart und München. Hier hat sich der Senat der Ansicht der Verteidigung nicht angeschlossen, dass die Bundesanwaltschaft verpflichtet sei, Erkenntnisse aus anderen Verfahren hier mitzuteilen. Das heißt also, wir erfahren im Prinzip jetzt nicht, zumindest nicht auf Geheiß des Senates, über die Bundesanwaltschaft, was in München und auch in Stuttgart passiert. Wir bekommen immer wieder mal möglicherweise schriftliche Einlassungen, die eben dort getätigt werden von Angeklagten, so glaube ich, dass auch Ihr Mandant sich hier schriftlich einlässt und wir dann alsbald eine entsprechende Einlassung bekommen. Also verstehe ich Sie richtig, dass das in München ähnlich so ist, dass die Bundesanwaltschaft, die ja eigentlich über alle drei Verfahren Bescheid weiß, uns da ja gegenüber im Vorteil ist, was eben die Erkenntnisse aus den einzelnen Verfahren angeht.
Also es ist bedauerlicherweise so, dass man ja erwarten dürfte, dass in einem solchen Verfahren, wenn es denn schon dreigeteilt wird, wenigstens Informationen der Verteidigung zugänglich gemacht werden, gerade im Hinblick auf Einlassungen der Mandanten, die erwartet werden. Zum einen, dass man dann eben sagt, okay, das und das ist in den anderen Verfahren passiert. Das ist deswegen wichtig, weil es ja eigentlich ein einziges Verfahren ist. Ja, also diese Aufspaltung in drei Verfahren ist ja gar nicht zu erklären. Und wenn ich jetzt Stellung nehmen soll zu dem, was andere vielleicht auch über mich gesagt haben, also als Betroffener, ja, dann wäre es ja wichtig, dass man im Rahmen eines fairen Verfahrens auch genau erfährt, was anderswo passiert ist. Das würde ja eventuell auch mein Einlassungsverhalten in irgendeiner Form betreffen. Könnte man meinen. Aber die Informationen werden eben nicht transportiert. Das ist völlig undurchsichtig. Kein interessiert im Prinzip offiziell, beziehungsweise bei uns nicht, was in München oder Stuttgart passiert. Da können wir zwar nachfragen, dann gibt es ganz oberflächliche Mitteilungen alle Jubeljahre mal. Also wenn da jemand über mehrere Wandlungstage aussagt, dann wird uns das in drei Sätzen mitgeteilt. Ja, das ist im Prinzip nicht zu gebrauchen.
Aber ich sehe hier natürlich schon einen klaren Vorteil der Bundesanwaltschaft, die ja eben überall sitzt und einen Wissensvorsprung. Und das hat ja aus meiner Sicht mit einer, ja, ich sag mal, Waffengleichheit, die es ja durchaus so auch als Instrument in der Strafprozessordnung gibt, ja nichts mehr zu tun. Das heißt, ein faires Verfahren im Vergleich zur Bundesanwaltschaft genießen die Angeklagten und auch deren Verteidiger wohl nicht. Oder sehen Sie das anders?
Nein, da stimme ich Ihnen also vollkommen zu. Ein faires Verfahren sieht mit Sicherheit anders aus. Den Boden der Rechtsstaatlichkeit haben wir aus meiner Sicht in diesem Verfahren bereits vor langer Zeit verlassen. Jetzt kommen wir wieder zu unserem ersten Punkt, Frage Verhältnismäßigkeit der Untersuchungshaft. Das ist das eine, das ist bei weitem nicht mehr verhältnismäßig. Dann zu der Frage Smoking Gun, was gibt es denn Besonderes, wo wir sagen können 129a? Speziell was meinen Mandanten betrifft, taucht dieser in der fast 500 Seiten starken Anklage eigentlich gar nicht auf. Und was aber passiert ist, man wirft ihm vor, er sei nun Außenminister und habe deswegen von allem gewusst. Es ist ja so, dass wir beim 129a immer noch eine Sache brauchen. Nicht nur, dass die Allianz, ja, die ominöse, hätte kommen können und müssen, sondern mein Mandant hätte ja auch noch damit einverstanden sein müssen, dass wenn die kommt, die etwas mit Gewalt machen. Und es ist eigentlich ganz klar, gerade was jetzt die Abteilung Esoterik betrifft und insbesondere meinen Mandanten, dass der mit Gewalt zuvor, danach oder auch in Zukunft nie was zu tun hatte. Und aus seiner Sicht, so erläutert er das, er immer davon ausging, dass ein Bewusstseinswandel, ein weltweiter Wandel bevorsteht, dass das aber alles auf diplomatischem Wege und völlig gewaltfrei erfolgen sollte. Das wiederum glaubt man ihm nicht. Da wird gesagt, das geht ja gar nicht. Und er stellt die richtige Frage, meine ich, und sagt, warum? 89, der Fall der DDR war doch auch friedlich. Ja, warum muss ich denn jetzt geglaubt haben, dass das nur mit Gewalt geht?
Ja, das sind so die Feinheiten, auf die es doch am Ende ankommt. Der Aspekt ist allerdings sehr wichtig, finde ich, was Ihren Mandanten angeht. Da kommen wir mal auf die Untersuchungshaft und die Frage nach der Verhältnismäßigkeit zurück. Denn Ihrem Mandanten wird ja vorgeworfen, dass er sich erst Ende April 22 der Gruppierung angeschlossen habe. Und zu diesem Zeitpunkt soll die Gruppe laut Bundesanwaltschaft aber bereits einen sogenannten Strategiewechsel vorgenommen haben. Das steht so auch in der Anklageschrift drin. Und von einem vermeintlichen Reichstagssturm abgesehen haben und soll sich ganz und gar auf das Eingreifen dieser mysteriösen Allianz konzentriert haben. Daraus ergibt sich natürlich die zwingende Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Untersuchungshaft gegen Ihren Mandanten, denn damit fiel ja ein wesentlicher Tatkomplex für Ihren Mandanten weg, was im Falle einer Verurteilung, sofern sie denn erfolgen würde, den Rahmen der Strafzumessung im Gegensatz zu anderen Angeklagten deutlich absenken müsste. Ist hier nicht langsam, ähnlich wie bei der Lebensgefährte von Prinz Reuß, die ja letzte Woche aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, die Fahnenstange erreicht und im Hinblick eben auf eine zu erwartende Strafe, sofern sie denn kommt, gegen Ihren Mandanten?
Also, es ist so, dass die Anklage meinem Mandanten vorwirft, dass er zwar Teil der terroristischen Vereinigung ist, aber der Sturm auf den Bundestag als solchen, mit dem hat er nichts zu tun. Dann werden meinem Mandanten letztendlich drei Vorwürfe gemacht, nämlich erstens, er sei als Leiter des Ressorts Äußeres in alles eingebunden gewesen. Woraus sich das ergeben soll, verrät die Anklage nicht. Dann wird gesagt, insbesondere was das Thema Heimatschutzkommandos betrifft, sei er eingebunden gewesen. Woraus sich das ergeben soll, das sagt die Anklage nicht. Und dann wird ihm vorgewiesen, er habe maßgeblich zum Fortbestand der Gruppierung beigetragen, indem er diese ominöse Verschwiegenheitserklärung versucht hat, von dem Mitangeklagten Pescatore für den Prinz Reuß zurückzuholen. Und all diese Punkte haben wir inhaltlich beleuchtet und feststellen müssen, dass eigentlich nichts davon stimmt. Weder ist er eingeweiht gewesen in das Thema Heimatschutzkompanie, da hat er gar nichts mit zu tun gehabt. Die Verschwiegenheitserklärung, die kam zwar zurück, nur gab es danach den Text zwischen dem Mitangeklagten von Pescatore und Reuß. Der Rat besteht auf weiteres nur noch aus dir und mir, also aus zwei Personen. Das heißt also, ein Fortbestand hat er gerade durch eine Aufforderung, diese Verschwiegenheitserklärung zurückzuholen, der Gruppierung hätte damit gerade nicht gesichert. Ganz im Gegenteil. Das Wort wesentlich muss ja irgendeine Bedeutung haben. Und wenn ich einem sage, bring mal die Dinger mit, der macht das und danach heißt es, jetzt gibt es den Rat nicht mehr, dann kann das ja gerade kein wesentlicher Akt gewesen sein zum Fortbestand der Gruppierung. Was hat er also am Ende des Tages gemacht? Er hat einen Vortrag gehalten, 10 Minuten, den übrigens nicht mal einer notiert hat, über den es kein Handout gibt, über den es überhaupt gar nichts weiteres gibt. Und da spricht er sich für Weltfrieden aus, für den Weltfriedenstag, ein Weltfriedenslied und einen besseren Umgang zwischen Mensch und Tier, medizinische Betten für alle und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist jetzt nicht der klassische Terrorist, also WAF hat irgendwie andere Forderungen. Nicht? Und soweit bin ich natürlich vollkommen bei Ihnen. Wenn mehr als das nicht ist, ja, dann muss die Untersuchungshaft natürlich enden. Und die hätte auch schon längst enden müssen. All das, was ich jetzt herausgearbeitet habe, haben wir aber am ersten Tag schon so gesagt, wenn überhaupt eine völlig untergeordnete Rolle. Und ich meine, dass hier die Untersuchungshaft bzw. der Haftbefehl schon längst nicht aufgehoben werden müsste, aber wenigstens außer Vollzug zu setzen sein müsste.
Ja, ich gehe davon aus, dass entsprechende Anträge auf Haftverschonung bzw. Aussetzung des Haftbefehls hier ja gestellt worden sind bzw. noch gestellt werden. Über die Ergebnisse können Sie uns gerne dann auch unterrichten. Ich halte das auch nicht mehr für verhältnismäßig. Abschließend möchte ich auch Ihnen natürlich die Frage stellen, ob Sie einschätzen können, wie lange das Verfahren in München noch andauern wird. Sie sind ja etwas kürzer dabei. Allerdings haben Sie vielleicht Anhaltspunkte dafür, ob da ein Ende in Sicht ist oder eben auch nicht.
Ja, wenn wir in der Art und Weise weitermachen wie bislang, dann ist eben überhaupt kein Ende in Sicht, was vor dem Hintergrund der Inhaftierung natürlich eine völlige Katastrophe ist. Wir haben noch nicht einen Zeugen zu Ende vernommen und insgesamt saßen dort bislang erst überhaupt 3 Zeugen. Da fragt man sich, was haben sie in 92 Tagen da gemacht und wieso geht es nicht voran? Diese Frage allerdings ist nicht unbedingt dann den Verteidigern zu stellen, sondern da müssten sie mal den Senat interviewen, was das Vorgehen bedeutet und warum man das in der Art und Weise macht. Wir haben natürlich aus Verteidigersicht schon selbst Zeugen geladen. Es gibt einen Polizeibeamten aus München, der hat in seinem Vermerk unter dem Datum des 30. August 22 selbst niedergeschrieben, es gibt keine Gefahrenlage, auch gibt es keine Todeslisten oder sonst irgendwas, wir haben nichts Konkretes. Dieser Zeuge, und das muss man sich vorstellen, hat schon durch die Verteidigung beladen im Saal gesessen vor dem 9. Strafsenat und man hat ihn wieder nach Hause geschickt, um erst einmal die Einlassung von der mitangeklagten Frau Dr. Ritter zu hören, obwohl Sie und Ihre Verteidiger gesagt haben, kein Problem, wir stellen uns gerne hinten an. Das wäre ja erstmal wichtig für alle zu hören, dass es überhaupt jedenfalls Ende August 22 keine Gefahrenlage gab. Da müsste man ja mal fragen, was hat sich denn da eigentlich geändert bis Dezember? Ja? Da ist es ja nur noch weniger geworden. Aber man muss eben ganz klar benennen, dass der Senat, der natürlich die Wahrheitsfindung vor sich herträgt auf der Fahne zum Thema Rechtsstaatlichkeit, gleichwohl diesen aus München kommenden Zeugen nach Hause geschickt hat.
Ja, das ist sicherlich ein Beispiel von vielen, vielen weiteren, über die wir hier in dieser Sendung berichten könnten. Es zeigt die Komplexität des Verfahrens, aber auch möglicherweise die Absurdität. Und in der Kürze der Zeit können wir sowas natürlich nur anreißen. Ich denke, man könnte spielend mehrere Sondersendungen zu dem Thema füllen. Für heute müssen wir uns von Ihnen leider verabschieden und Sie sind herzlich eingeladen, bei Bedarf zu berichten. Vielen herzlichen Dank.
Bis bald.
Die Antwort auf die Frage, ob die sogenannten Reichsbürgerverfahren als Perle oder eher als Posse bezeichnet werden dürfen, können wir für heute nicht abschließend geben. Die Kürze der Zeit dieser Sendung gebietet es, nur einen Anriss der vielseitigen, juristisch hochkomplexen und sehr umfangreichen Verfahren vornehmen zu können. Am Ende werden die Historiker in zahlreichen Büchern und Schriften ihr Urteil fällen. Wie viel Zeit bis dahin vergeht, bleibt nach wie vor ungewiss. Dennoch gilt es vielleicht gerade in der Advents- und Weihnachtszeit einmal innezuhalten, um an all jene zu denken, denen es gerade nicht so gut geht. Ob hierunter auch Untersuchungsgefangene wie die in Frankfurt, Stuttgart und München fallen, die Weihnachten nunmehr zum 4. Mal in Unfreiheit verbringen, vermag jeder für sich zu beantworten. Mein Name ist Dirk Sattelmeier. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen bis zur nächsten Ausgabe des Rechtsstaates hier im Kontrafunk am kommenden Freitag eine wohlfühlende Zeit.